Wir machen weiter in der Markus-Reihe. Wir sind bei Kapitel 9 und da lesen wir jetzt die Verse 30 bis 50. Also Markus 9, 30 bis 50. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in die Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum, und als er im Hause war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die 12, und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte, und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihn, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben und aufgrund dessen, denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird und aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit 2 Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit 2 Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander.
Vielen Dank, Marco. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, euch zu sehen. Schön, auch ein paar neue Gesichter zu sehen und ein paar altbekannte Gesichter. Ich freue mich aber natürlich auf jeden Einzelnen. Wir befinden uns seit geraumer Zeit in der Markus-Serie und wir sind mittlerweile im 3. Akt des Markus-Evangeliums. Und wir haben gehört, dieser 3. Akt, das heißt der Abschnitt von Markus 8 bis 10, der will uns besonders aufzeigen, welche Auswirkungen die Botschaft des Evangeliums, der Glauben an Jesus Christus, auf unser persönliches Leben haben soll. Dieser Abschnitt ist geprägt von 3 Ankündigungen Jesu. 3-mal kündigt unser Herr sein Sterben, seinen Tod und seine Auferstehung an. Und wir haben das letzte Mal davon gehört, von der ersten Ankündigung und darauf folgende Worte gelesen. Das ist die Lehre, die Jesus nach seiner Ankündigung, nach der Ankündigung seines Sterbens und seines Aufstehens zu seinen Jüngern gesprochen hat über Nachfolge. In Markus 8, 34, da haben wir gelesen, und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach unser Herr, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erretten. Wir haben diese Botschaft gehört und wir haben zeitgleich aber auch im Zusammenhang bedacht, dass es schlichtweg unmöglich ist für einen Menschen, für einen Christen, dem zu entsprechen, dem nachzufolgen. Und deswegen haben wir auch diesen wundervollen Lichtblick bedacht, dass Jesus Christus gar nicht von uns fordert, was wir aus eigener Kraft schaffen müssen, sondern dass er von uns fordert, dass wir an ihn glauben Warum? Weil im Glauben, Markus 8, Vers 23, dem Glaubenden alles möglich ist, weil der Gott, an dem wir glauben, alles möglich ist. Und weil das so ist, haben wir besonders das letzte Mal bedacht, dass es kaum etwas Zentraleres für die christliche Nachfolge gibt, als das Gebet, als das Kommen zu dem Gott, dem alles möglich ist. Nachfolge, haben wir festgestellt, ist primär ein Kampf auf den Knien vor Gott, damit er für uns kämpft in unserem Alltag. Wir kommen heute zur zweiten Leidensankündigung unseres Herrn. Und die heutige Lektion, die wir über Nachfolge bekommen, die zeigt uns auf drei Eigenschaften, die ein Christenleben prägen sollen, ganz praktisch, während wir hier auf der Erde sind, nämlich mit dem Blick in Richtung Ewigkeit. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Begriff oder mit dem Titel Der Weg zur Herrlichkeit, weil Jesus uns hier deutlich macht, die Herrlichkeit, die ein Christ erwartet, ist nicht die Herrlichkeit hier auf Erden, die wir uns selbst erarbeiten können. Diese flüchtige Herrlichkeit, die einmal vorbei sein wird nach unserem Sterben, sondern die ewige Herrlichkeit. Und diese ewige Herrlichkeit, um diese zu erlangen, um diese im Blick zu haben, gibt Jesus uns hier drei Punkte mit. Erstens, ein Nachfolger Jesu soll dienstbereit im Umgang mit anderen sein. Die irdische Herrlichkeit dreht sich darum, dass uns Menschen dienen. Die himmlische, dass wir dienstbereit sind. Zweitens, ein Nachfolger Jesu soll Christus-zentriert im Umgang mit seinen Geschwistern sein. Nicht ich-zentriert, sondern Christus-zentriert. Und eigentlich, der dritte Punkt, ein Nachfolger Jesu soll radikal im Umgang mit Sünde sein. Ich sage eigentlich, denn es steht in eurem Handout, es steht auch hier an meinem Skript. Das war der Plan anfangs meiner Predigt, dass ich alle drei Punkte abdecke, bis am Ende von Punkt 2 ich festgestellt habe, dass ich bei fast 4000 Worten bin. Und dann habe ich mir gesagt, da geht es um so brisante Themen wie Hölle, solche Themen, die wir gerne verschweigen und so in einer Randnotiz vielleicht erwähnen. Das soll mir dieses Mal nicht passieren. Wir machen hier einen Cut und führen das nächste Mal das Thema fort in Punkt 3 und bedenken heute also nur die ersten beiden Punkte. Und bevor wir in unseren ersten Punkt einsteigen, möchte ich aber Gott noch um seine Gnade bitten. Vater, wir sind heute hier, weil wir auf dich hören wollen, weil wir von dir lernen wollen, weil wir Menschen sind, die dir nachfolgen wollen. Und Herr, wir lernen heute auch wieder zwei Punkte, die so praktisch sind über das Christenleben. Und Herr, ich weiß, dass ich selbst sehr daran scheitere, diese Punkte in meinem Leben umzusetzen. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du mir, aber nicht nur mir, sondern jedem einzelnen Zuhörer, die Kraft gibst, diese Botschaft nicht nur zu verstehen, sondern auch im Glauben, im Vertrauen auf dich, in unserem Leben umzusetzen. Herr, lehr du uns heute durch dein Wort. Und es geht nur, Herr, wenn du in unseren Herzen wirkst und den Boden locker machst, dass wir aufnahmefähig sind. Und um dieses Wunder, Herr, möchte ich dich bitten. Amen. Der erste Punkt, den ich heute mit euch anschauen möchte von diesen beiden, ist dienstbereit im Umgang mit anderen sein. Ja, wir lesen hier in den Versen 30 bis 32. Und sie, Jesus und seine Jünger, gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in die Hände der Menschen. Und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Der Herr Jesus kündigt das zweite Mal seinen Jüngern sein Leiden an. Er spricht davon, dass er, der Schöpfer aller Dinge, der König aller Könige, der Herr der Herrscharen, oder wie es hier in unserem Bibeltext heißt, der glorreiche Sohn des Menschen aus Daniel 7, von den Menschen getötet werden muss, aber dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, während beim ersten Mal, als er das angekündigt hat, Petrus noch so vorlaut war und ihn gewehrt hatte, gesagt hat, das sei ferne, Jesus. Und Petrus dann anhören musste, geh hinter mich, Satan. Scheinen jetzt die Jünger etwas reservierter in ihrer Haltung zu sein. Es heißt hier in Vers 32 schlicht, sie verstanden nicht, was Jesus meinte und sie fürchteten sich, ihn zu fragen. Lektion gelernt, lieber den Mund halten, als ein dummes Kommentar zu bringen zu Sachen, die man nicht versteht. Doch bloß weil die Jünger hier im ersten Moment ruhig sind, sich fürchten, nichts Falsches sagen wollen, heißt es nicht, dass sie auf dem rechten Pfad sind. Wir lesen nämlich weiter, dass die Jünger mit Jesus auf dem Weg waren nach dieser Ankündigung. Und während sie auf dem Weg waren, haben sie miteinander geredet. Und Jesus wusste ganz genau, worüber sie redeten. Und er fragte sie, ihr Lieben, worüber redet ihr? Und wieder lesen wir in den Versen 33 bis 37, sie schwiegen, sie antworteten Jesus nicht. Markus gibt uns hier aber die Antwort, was die Jünger beredeten, was unser Herr wusste, Vers 34. Sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Jesus Christus hat gerade noch davon gesprochen, dass er, der Größte aller Großen, leiden wird, dass er sich selbst zum Knecht macht. Und im nächsten Atemzug berichtet uns hier das Wort Gottes, nachdem die Jünger das gehört hatten, redeten sie darüber, wer wohl der Größte sei. Und ich kann mir das vorstellen, ja, das ist ja was, was wir alle gerne tun, darüber reden, wie groß wir sind, wie man dann halt so anfängt zu prahlen. Und das ist so ein bisschen wie, wie heißt dieses Kartenspiel, wo man so diese Flugzeuge und so vergleicht, ihr wisst schon, was die Kinder immer spielen. Quartett, genau, ja. Das ist so ein bisschen wie beim Quartett, man vergleicht immer, wer die besseren Zahlen hat, die besseren Fakten. Man möchte der Größte sein. Es ist in unserem menschlichen Herzen verankert, dieser Schrei nach der Verherrlichung des Ichs. Wir sind regelrecht süchtig danach, groß zu sein, Bestätigung zu bekommen. Und deswegen liebe ich auch diesen Begriff, ich finde, es ist ein grandioser Begriff, Selbstsucht. Der drückt es so grandios aus, was hier die Jünger getan haben, was in ihnen vorging. Sie waren so süchtig nach dem Selbst, dass sie darüber redeten, wer von ihnen der Größte sei. Man kann alternativ zu Selbstsucht auch Egomanie sagen. Der Wahnsinn des Ichs, ich wahnsinnig. Das ist der Mensch. Und wenn wir ehrlich sind, du und ich, dann brauchen wir gar nicht auf die Jünger herabschauen, sondern wir stellen fest, wie schnell drehen sich unsere Gespräche im Leben darum, was ich alles kann, was ich besser kann als andere, was ich habe, wer ich bin, warum ich zu ehren, zu wertschätzen und zu achten bin. Mir ist es so bewusst geworden, wo das bei mir immer wieder in Erscheinung tritt, ist dann, wenn Menschen mich kritisieren, und die müssen es nicht mal böse meinen, aber sofern oder sobald etwas kommt, was mein Ego auch nur ein Stück weit aus dem Rampenlicht irgendwie abzudrängen scheint, fange ich an, mich selbst zu rechtfertigen. Sofort habe ich Argumente da dafür, warum ich gar nicht so zu kritisieren bin, wie man mich kritisiert, oder ich bringe gute Gründe vor, warum hier und da ich vielleicht nicht ganz perfekt gehandelt habe oder bin. Bin ich der Einzige oder kennt ihr das? Ihr Lieben, wir sind süchtig danach, das Ich zu befriedigen. Wir wollen groß sein. Die Frage, die betrifft uns immer wieder. Und mir fällt es so oft auch im Gespräch mit anderen aus. Gerade neulich hatte ich das erst mit einem lieben Bruder. Ich war mit ihm unterwegs und es kam zu dem Punkt, wo er festgestellt hat, dass ich etwas kann, was er nicht kann. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, aber für ihn war das so schlimm, dass er quasi Gelegenheiten gesucht hat im Nachhinein, wo er zeigen kann, dass er dafür etwas anderes kann und etwas anderes weiß, was ich nicht kann. Und ich dachte mir im Blick auf ihn, du elende Kreatur von Mensch, du bist so darum bemüht. Und während ich so über ihn nachgedacht habe, ist es erstmal mir bewusst geworden, wie ich genau das Gleiche immer und immer und immer wieder tue. Ihr Lieben, ich bin der festen Überzeugung, dass Kritikgeister, Menschen, die an anderen rumnörgeln, im Normalfall einfach Menschen sind mit großen Minderwertigkeitskomplexen. Der Ausdruck, unser Ego zu befriedigen zu wollen, dass sie etwas sein wollen, ist letztendlich einfach nur der Ausdruck unserer eigenen Unsicherheit und der Wunsch, mehr sein zu wollen, Geltung haben zu wollen. Wir alle streben danach, die Besten, die Schönsten, die Schlauesten, die Einflussreichsten, die Mächtigsten, einfach die Größten zu sein. Darum prahlen wir Männer auf der Arbeit, darum seid ihr Frauen eifersüchtig, wenn eine andere Frau ein Kompliment bekommt. Und genau das war im Herzen dieser Jünger. Und als Jesus diese Herrschaften so vor sich sah, wie sie ruhig wurden, wie sie sich nicht getraut hatten, etwas zu sagen, wie sie gefürchtet hatten, wahrscheinlich getadelt zu werden, weil das würde ihr Ego kränken wie beim Petrus, sehen wir, dass Jesus ihnen direkt sagt, worum es eigentlich geht. Wenn jemand der Erste sein will, Vers 35, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Das ähnelt ein bisschen dem, was Jesus in Kapitel 8 gesagt hat, in Vers 35. Wer sein Leben retten will, der muss bereit sein, es zu verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es letztendlich erretten. Jesus sieht, dass in den Jüngern das Kernprinzip dieser Welt rumort. Alles, was diese Welt, die Gesellschaft am Laufen hält, die Maschinerie, die uns umgibt, ist dieser Drang, mit seinem Tun Geltung zu haben, Erfolg zu haben. Jesus sieht, dass dieses Prinzip in seinen Jüngern am Werk ist, während sie über das Reich Gottes reden. Und Jesus dreht das Prinzip um 180 Grad um und sagt, in meinem Reich gilt genau das Gegenteil von dem, was ihr tagtäglich gelernt habt in eurem Leben. In Bezug auf zeitlich begrenzte Herrlichkeit unter den Menschen hier auf Erden gilt das Prinzip, strebe nach deiner Erhöhung. In Bezug auf die ewige Herrlichkeit vor Gott, die niemand dir nehmen kann, gilt das Prinzip, strebe nach dem Besten und dem Wohl deines Nächsten. Wem soll ich denn dienen? Wessen Bestes soll ich denn suchen, magst du dich jetzt fragen? Und Jesus sagt, wenn jemand der Erste sein will, wenn jemand Geltung haben will im Reich Gottes, so soll er der Letzte von allen sein. Und wem soll er dienen? Er soll der Diener aller sein. Diese absolute Formulierung, die Jesus hier deutlich macht, die muss uns helfen, dass wir gar nicht weiter nachgrübeln müssen, in welchen Lebensbereichen ich mein Ego kreuzigen muss und wo und wem ich den Vorrang lassen sollte. Die Antwort ist, überall. Es soll ein generelles Lebensprinzip sein, das die Jünger des Reiches Gottes prägt. Im Reich Gottes wird der erhöht werden, wird der Ehre empfangen und wird der groß heißen, der bereit ist, auf das alles hier auf Erden zu verzichten, sich klein zu machen und bereit zu sein, sein Leben nicht zur Erhöhung seines Selbst, sondern zum Segen seines Nächsten zu verwenden. In Vers 36 geht Jesus noch einen Schritt weiter und er illustriert diese Wahrheit ganz praktisch. Wir lesen hier Vers 36, und er nahm ein Kind und er stellte es in die Mitte. Und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eines von solchen Kindern aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat, nämlich Gott, den Vater. Wenn ihr die Kommentare aufschlagt, und das hat vielleicht schon manch einer mal getan bei diesem Vers, dann werdet ihr feststellen, beinahe alle Kommentatoren halten in diesem Punkt fest, dass das Ungewöhnliche an dieser Aussage Jesu das ist, dass Kinder in der antiken Gesellschaft von geringerer Bedeutung waren als heute. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die extrem kinderfokussiert und kinderzentriert ist. Wir versuchen alles auf die Kinder abzustimmen. Und ich glaube auch in vielerlei Hinsicht, dass das segensreich ist, dass wir uns um die Kinder kümmern und sie nicht einfach in Anführungsstrichen links liegen lassen. Wahrscheinlich sind wir auch heute hier und da an dem Punkt gekommen, dass wir uns zu stark auf die Kinder fokussieren und sie zum Maß aller Dinge machen. Damals war es eher so, dass die Gesellschaft sehr hierarchisch strukturiert war, in dem Sinne, dass die Alten Vorrang hatten. So wie die Jugendlichen heute manchmal die Senioren auf der Straße behandeln. Das ist ein Unding, was niemals in der Antike passiert wäre. Ich kann mich daran erinnern, als ich noch so ein junger Knirps war, da war ich mit meinem Papa im Technikmuseum in Sinsheim. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da gibt's diese Concorde, dieses schöne Flugzeug. Und es war noch ganz früh am Morgen. Und ich war mit meinem Papa da drin. Und da waren schon hunderte Leute, fremde Menschen, denen ich begegnet bin. Aber als wir in diesem Flugzeug waren, da waren nur noch so 2, 3 Leute. Ne? Da musste man diese ganzen Treppen hoch. Und so früh morgens wollten es wahrscheinlich nur nicht so viele machen. Aber da war ein alter Mann, der uns entgegenkam. Und ich als junger Knirps habe mich natürlich beschäftigt mit dem Flugzeug. Und dann war der Mann so empört, dass ich, junger Mensch, ich junges Kind, nicht den Anstand habe, ihn als alten Mann zu grüßen. Ja, vom Dorf kenne ich das auch noch. Der Mann kommt aus einer, in Anführungsstrichen, einfach ganz anderen Zeit. Das kennen vielleicht noch viele von euch heute. Schau mal heute auf die Straßen raus. Anstand ist in einer kinderzentrierten Zeit etwas, was man nicht mehr so ganz im Fokus hat. Mir ist da bewusst geworden, das ist gar nicht so lang her, dass sich dieser Wandel in unserer Gesellschaft getan hat. Und ich möchte hier gar nicht für die eine oder die andere Seite einen Stab brechen. Ich glaube, dass man in beiden Extremen wirklich zu weit gehen kann, dass man Kinder missachten kann oder dass man Kinder vergöttern kann. Das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt, den Jesus hier macht, ist, die Kinder galten in Anführungsstrichen einfach als nichts Wichtiges und Besonderes. Und er sagt, schaut euch diese Kinder an. Die sind nicht wichtig für euch. Das sind einfach nur ein paar Kinder, die rumspringen. Die haben sich euch Alten zu fügen. Aber ich sage euch, wer eines dieser Kinder aufnimmt, diesem Kind Vorrang gibt, nicht seinem Ego, sich darum müht, diesem Kind etwas Gutes zu tun, anstatt sein Ego zu befriedigen. Ich sage euch, der tut es nicht nur für das Kind, sondern auch für mich und ultimativ wird er Gott, den Vater, aufnehmen. Jesus illustriert hier, zum Diener aller zu werden, indem er sagt, das Geringste, was ihr euch vorstellen könnt, gesellschaftlich, das soll der Anknüpfungspunkt sein, das soll derjenige sein, den ihr über euch selbst erhebt. Jesus führt dieses Kind vor Augen und sagt, seid ein Diener von allem. Und jetzt magst du sagen, das ist ganz schön hart, das ist ganz schön schwer, immer so diesen Fokus auf den anderen zu haben, das ist auch anstrengend. Jesus hat leicht reden, gell? Er ist ja auch der Herr der Welt, der ist ja schon verherrlicht und so. Aber was ist mit mir? Komm nicht ich selbst zu kurz? Und jetzt denk mal drüber nach, in welchem Kontext macht Jesus diese Aussage? In dem Kontext, wo er sagt, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um zu geben, nämlich mein eigenes Leben, und zwar für dich. Und wenn wir mal ehrlich sind, Mensch, du hast es doch nicht verdient, oder? Ich bin gekommen, um dir zu dienen, trotzdem du gering bist und ich groß. Jesus hat das Prinzip vorgelebt und hat jetzt gesagt, meine Jünger, nichts anderes als das, was ich selbst lebe, was ich selbst bin, das soll euer Leben auszeichnen. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann seid bereit, nicht nach eurer Ehre zu streben, sondern werdet zum Diener aller. Wer eines von solchen Kindern aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf, und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und was ihr hier seht, ist, das Kernprinzip, was dahinter steckt, ist, wir leben zwar im Jetzt, aber Jesus sagt, der Christ soll sich nicht auf dieses Jetzt fokussieren, sondern auf die Zukunft schauen. Im Kern steht der Blick in die Ewigkeit. Und der Blick auf die Ewigkeit, auf das, was kommen wird, auf die Ewigkeit im Reich Gottes und die Herrlichkeit, die damit verbunden ist, die soll unser Hier und Jetzt prägen. Und jetzt, was mag das in der Praxis heißen? Ne? Was heißt es jetzt für dich und mich hier? Ich denke, das Erste, was wir hier lernen, ist das: Begnüge dich mit deiner Rolle, die du jetzt hast, und strebe nicht einfach nach dem Größeren, damit du etwas Größeres tust. Wenn ich an diese Wahrheit nachdenke, dann fällt mir immer ein Name ein, kommt mir eine Person so vor mein geistliches Auge aus dem Alten Testament, nämlich ein Mann namens Mattitja. Schon mal gehört? Der Mann wird erwähnt in 1. Chroniker 9 und ich weiß sonst gar nichts über ihn. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Bibel sonst noch irgendwas über ihn lehrt. Aber wisst ihr, was uns die Bibel über diesen Mann sagt? Er war ein Diener im Haus Gottes und wisst ihr, was seine Aufgabe war? Er war zuständig für das Pfannenbackwerk. Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Pfannenbackwerk auf sich hat. Aber ich kann euch so viel sagen, das klingt nicht sehr interessant. Das klingt nicht nach der herausragenden Rolle im Tempel Gottes, die alle wahrnehmen und sehen und toll finden. Das klingt nicht so, als ob Mattitja sonntagmorgens durch die Straßen und Gassen gegangen ist von Jerusalem und alle sich umgedreht haben und gesagt haben, boah, das ist Mattitja, der ist verantwortlich für das Pfannenbackwerk. Versteht ihr? Der Mann hatte einen Job im Reich Gottes und er hat sich damit begnügt, das war sein Dienst. Und im Vergleich dazu gibt es viele andere Namen, da wird nicht mehr erwähnt, was sie gemacht haben. Ich will das nicht kleinreden, was er gemacht hat. Ich will euch nur dieses Prinzip vor Augen stellen. Kreuzige dein Ego darin, indem du dich einfach mal mit dem zufrieden gibst, was du hast und was Gott dir bereits zumutet. Vielleicht kann das auch meinen, dass du manche Karrierepläne überdenkst. Oh, ich habe schon manche Diskussionen hergeführt. Leute kommen zu mir her und sagen, ja, Robin, immer wieder hackst du auf diesem Karriereding rum, weil wir hier in München leben. Und dann werden die Argumente vorgebracht, aber denk doch mal drüber nach, wenn ich viel Einfluss habe, dann kann ich doch auch viel bewegen. Oder wenn ich noch mehr verdiene, dann kann ich doch auch noch mehr spenden. Das stimmt schon. Aber sei doch mal ehrlich, willst du mehr Einfluss haben und mehr Geld verdienen, damit du mehr Gutes bewirken kannst und mehr geben kannst? Oder willst du mehr Einfluss haben und mehr Geld verdienen, damit du mehr Einfluss hast und mehr Geld verdient hast? Die Frage ist die Motivation. Und Jesus sagt hier, wenn ihr das um meinen Namen willen tut, oh, dann wird es euch vergolten werden. Ich sag nicht, wie du dein Leben zu gestalten hast, aber ich sag dir das, wenn dein Ziel ist, dein Ego zu erhöhen, dann tust du genau das, was Jesus hier sagt, was du nicht tun sollst. Dann tust du genau das, dass du versuchst, dein Leben hier zu gewinnen, anstatt es hier zu verlieren. Wenn du ein Leiter bist, der bereits in großer Verantwortung steht, dann macht der Text dir das hier deutlich. Die Hierarchie, die Bibel kennt eine Hierarchie. Ja, wir versuchen das wegzuleugnen. Die Bibel kennt eine Hierarchie, aber die Hierarchie, die die Bibel aufbaut, das ist eine Hierarchie von unten nach oben. Jesus Christus ist Herr über allem, das heißt, er steht über allem und zack, haben wir schon eine Hierarchie. Aber wisst ihr was? Jesus ist zum Diener aller geworden. Er hat die Pyramide umgedreht. Jesus sagt, ich, der Größte, fange an euch, den Geringsten, zu dienen. Und wenn du Verantwortung hast, dann macht Jesus dir deutlich, deine Verantwortung wahrzunehmen, wie er es will. Deine Rolle wahrzunehmen, heißt, ein dienender Leiter, ein dienender Lehrer zu sein. Egal, ob es als Prediger auf der Kanzel ist, ob es als Mitarbeiter in der Sonntagsschule oder als Leiter eines Hauskreises oder sonst was ist, wo auch immer du Verantwortung hast. Vielleicht auch einfach nur in der Beziehung einer Zweierschaft. Die Leitung, die Jesus uns vorgelebt hat, ist immer eine Leitung, die sich als Dienst zum Wohl des Nächsten versteht. Wir sehen einfach dieses generelle Prinzip: Verlier dein Leben hier, indem du dein Ego kreuzigst und dich auf die Zukunft ausrichtest und jetzt darauf bedacht bist, mit allem, was du kannst und überall, wo du bist, Christus zu verherrlichen und deinen Nächsten zu dienen. Das ist also das erste Prinzip, was wir hier von Jesus vorgestellt bekommen haben. Sei dienstbereit im Umgang mit dem Nächsten. Und es führt uns zu unserem zweiten Punkt. Sei Christus-zentriert im Umgang mit den Geschwistern. Wir lesen in den Versen 38 bis 41 Folgendes. Johannes sagt zu ihm: Lehrer, Wir sahen jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Wir wissen nicht genau, ob sich diese Situation direkt im Anschluss von Jesu Lehreinheit über diese Dienstbereitschaft abgespielt hat oder zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wir sehen hier, dass etwas geschieht, was bereits vorher geschehen ist. Bei der ersten Leidensankündigung, nachdem Jesus gesagt hat, was ihn erwartet, kam ein Jünger zu ihm, nämlich Petrus, und er hat was Dummes gesagt, wofür er getadelt wurde. Er hat gesagt, Jesus, du sollst nicht sterben, und Jesus hat gesagt, Satan, geh hinter mich. Hier sehen wir, dass Johannes zu Jesus kommt, diesmal nicht Petrus, und wieder etwas Törichtes sagt. Und wir werden das übrigens auch noch bei der dritten Leidensankündigung sehen, in Kapitel 10, dass Johannes und Jakobus zusammenkommen und sich nicht gerade mit Ruhm bekleckern, als sie etwas zu Jesus sagen. Und es scheint mir hier, als ob gerade jene Jünger, die Jesus am nächsten waren, am meisten über Demut lernen mussten. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, das viele von uns betrifft. So mehr wir Gottes Herrlichkeit sehen und schmecken in unserem eigenen Leben, desto näher wir vielleicht mit Gott unterwegs sind, desto leichter kann es passieren, dass wir hochmütig werden und uns etwas darauf einbilden, dass wir so eng mit Jesus sind. Nun, was lesen wir von Johannes? Wo war er denn auf dem Holzpfad? Johannes, der sich immer gerne an Jesus Seite aufhielt, der, wie es heißt, im Abendmahl sogar zu seiner Brust lag, direkt neben ihm sitzen wollte, der den Wunsch hat, mit seinem Bruder zusammen direkt links und rechts vom Herrn Jesus eines Tages im Himmel zu thronen, dieser Johannes verwechselte, dass Jesus nachfolgen nicht Jünger oder vielleicht noch expliziter Johannes nachfolgen heißt. Jesus nah zu sein heißt nicht, den Jüngern nah zu sein. Was passiert? Da ist jemand, der im Namen Jesu Dämonen austreibt. Und wir lesen, Johannes wehrte ihm. So wie Petrus Jesus wehrte, weil er Dinge sagte, die ihm missfielen, wehrte Johannes einem Jünger Jesu, weil er sich nicht in seinem Kreis befand, weil er nicht mit Johannes und den anderen unterwegs war. Und er spricht hier in Vers 38, Jesus, wir wehrten ihm aus einem guten Grund, weil er uns nicht nachfolgt. Und wir müssen ein bisschen Johannes hier in Schutz nehmen, er war nicht der Einzige. Es heißt, wir wehrten ihm, die Jünger wehrten einem anderen Christen. Warum? Weil er uns nicht nachfolgt. So als ob es darauf ankäme, dass man mit uns eng ist, dass man uns folgt, dass man mit uns gesehen wird, anstelle von Jesus. Diese besondere Nähe, die Johannes hatte, hatte ihn glauben lassen, dass jemand anderes, der ebenso den Namen Jesu Christi verkündigt und groß macht und sogar große Taten tut, durch diese Dämonenaustreibung, was ja niemand tun kann, außer durch die Kraft Gottes, es hat ihn glauben lassen, bloß weil er nicht mit mir ist, mit uns gesehen wird, weil er vielleicht manche Unterschiede aufweist, dass er nicht vom Herrn sein kann. Der Schlüssel, den wir hier sehen, ist die Formulierung, Jesus, er hat in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Johannes selbst bestätigt, dass das, was der Mann getan hat, zur Ehre Jesu geschah. Er sagt, Jesus, da ist einer, der hat dich verkündigt und er hat dein Werk getan, aber wir haben ihm getadelt, weil er nicht mit uns war. Johannes selbst hätte wissen müssen, dass er gerade dabei war, nicht Jesus zu verherrlichen, sondern sich selbst. Nicht jemanden dafür zu tadeln, dass er Jesus nachfolgt, sondern jemanden dafür zu tadeln, dass er nicht mit ihm zusammen Jesus nachfolgt. Warum hätte er es wissen müssen? Weil doch gerade die Lektion davor war, wer ein Kind aufnimmt in Jesu Namen, das ist so einer, der Gott aufnimmt. Jesus hat bereits deutlich gemacht, wenn eine Botschaft oder eine Tat in seinem Namen geschieht, dann wird Gott sich dazustellen. Die Jünger aber haben es gewagt, jemanden zu tadeln, zu wehren, zu dem Gott sich stellt. Und was sie unterm Strich getan haben, ist das. Sie haben Gott selbst gewehrt, weil Gott sich doch dazugestellt hat. Jetzt magst du sagen, ja, aber Robin, halt mal. Wir lesen doch in Matthäus 7, Vers 22, dass es da einige solche gibt, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunder getan? Und antwortet nicht Jesus darauf? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Man könnte doch jetzt sagen, das ist doch genau der gleiche Fall. Wenn wir aber genau hinschauen, dann sehen wir, dass Matthäus 7 uns deutlich macht, dass diejenigen, die vorgeben, das zu tun, es nicht wirklich getan haben. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, bevor er diese Worte sagt. Und es macht deutlich, sie hatten nicht diese Früchte. Ihre Reden haben nicht Jesus groß gemacht und ihre Taten haben nicht dem Nächsten gedient und schon gar nicht den Teufel ausgetrieben, sondern wenn, dann allen höchstens noch bestätigt. Und im Umkehrschluss macht Johannes 15 deutlich, dass jeder, der mit Jesus eng ist, Früchte tragen wird. Hier wird deutlich, in Jesu Namen ist nicht einfach nur ein Slogan, den man sich auf die Fahne schreiben kann und dann ist es wirklich Christuszentriert. Noch ist es eine Zauberformel, die man sich ans Gebet anhängen kann, in Jesu Namen Amen, und auf einmal ist es ein Gott wohlgefälliges Gebet. In Jesu Namen heißt, gemäß seinem Willen und mit dem Ziel seiner Verherrlichung zu agieren oder zu beten. Und das ist genau das, was dieser Mann getan hat. Er hat von Jesus gehört, er war nicht direkt mit Jesus unterwegs, aber er wollte Jesus selbst groß machen. Und Johannes wehrt ihm, einem Bruder im Glauben. Und Jesus antwortet in Vers 39, nicht mit einem bestätigenden, gut gemacht, Johannes. Jesus sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tun und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Jesus antwortet, wenn jemand mich lieb hat, wenn mir jemand dient, wenn mich jemand achtet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er in meinem Namen unterwegs ist. Und dann, ihr Lieben, ist es schrecklich, wenn wir versuchen, diesen Menschen in seinem Dienst zu blockieren. Jesus sagt, es ist deutlich und klar, wenn jemand mich verherrlicht, dass Gott dabei ist. Und wenn du dich gegen ihn stellst, dann wärst du Gott. Jesus Christus hat deutlich gemacht, dass Nachfolge mit vielen Leiden verbunden ist. Und jetzt stell dir das mal vor, da ist jemand, der will wirklich Jesus dienen. Und er ist deswegen angefochten. Er will Jesus groß machen und er merkt, okay, das steht im Konflikt mit seiner Familie, auf seiner Arbeit und sonst was. Er hat so viel Anfechtung, weil er Jesus nachfolgt. Und jetzt kommst du als Christ und statt ihn zu trösten, zu erbauen, zu ermutigen, legst du ihm noch gleich den nächsten Knüppel in den Weg, sodass er auch noch darüber stolpert. Seht ihr, das ist die Erfahrung, die Jesus hier deutlich macht und beschreibt. Und ich hänge so lange an diesem Punkt und ich mache das euch so deutlich, weil ich glaube, dass es etwas ist, was uns alle ganz praktisch betrifft. Wie leicht machen wir richtiges Christsein von Konformität abhängig zu unserer Tradition, zu vielen theologischen Feinheiten, zu unserer Gemeinde als Institution, zu einem gewissen Frömmigkeitsstil, zu einer Art und Weise, wie man sich gibt und kleidet, und bricht auf Grundlage dieser Punkte den Stab über jemand anderen. Und das Schlimme dabei ist noch, dass wir das versuchen, mit dem Mantel der Rechtgläubigkeit zu decken. Schaut mal her, der Johannes dachte, er tut was Gutes, indem er jemand anderen davon abhält, Jesus groß zu machen. Weil er nicht Jesus auf die Art und Weise groß gemacht hat, wie er sich das vorgestellt hat, nämlich mit ihm zusammen. Und Jesus sagt, Junge, verstehst du nicht, dass du nicht ihm gewährt hast, sondern mir? Wenn jemand in meinem Namen etwas tut, dann wird er mich nicht alsbald verlästern. Er wird nicht gegen mich reden. Wenn jemand für mich ist, dann kann er doch nicht gegen dich sein, lieber Jünger. Denn wer nicht gegen uns ist, sagt Jesus, ist für uns. Was Johannes also gemacht hat, ist nicht, er hat nicht jemanden getadelt, weil er gegen Jesus ist. Johannes hat jemanden getadelt, weil er nicht mit Johannes war. Und es ist diese große Anfechtung der Scheinfrömmigkeit, die uns alle trifft. Und ich will jetzt an diesem Punkt gar nicht sagen, dass wir deswegen jetzt über alle möglichen Lehrfragen oder sonst was nicht mehr streiten dürfen. Ihr wisst, dass ich sehr dogmatisch bin und dass mir Dogmatik sehr wichtig ist. Ich liebe zu kämpfen für Theologie. Aber wisst ihr, es geht so schnell, und da spreche ich aus meinem eigenen Leben, dass wir uns erdreisten, jemand vom Teufel zu nennen, jemand Irrlehrer zu nennen, jemand falsch zu nennen, der ein Jünger Jesu ist, der eines Tages mit Jesus im himmlischen Gastmahl teilnehmen wird, weil er hier und da eine andere Erkenntnis als ich hat. Zentral ist die Frage, liebt dieser Mensch Jesus, glaubt er an den gleichen Jesus und verkündigt er den gleichen Jesus? Und ihr stellt fest, an dieser Frage wird auch wieder ein großer Unterschied deutlich zu so manchen Irrlehrern. Ich habe gerade neulich von einem Irrlehrer, weiß nicht, ob er wirklich Buße getan hat, von einem Mann gehört, der seine Verkündigung der letzten Jahrzehnte verwirft. Ich hoffe, dass er es wirklich tut, ich weiß es nicht. Aber er sagt, mit seinem Wohlstandsevangelium hat er nicht Jesus groß gemacht, sondern sich selbst, den Wohlstand zum Gott erhoben. Und er sagt, es widersteht Jesus. Er hat selbst erkannt, es gibt eine Lehre, ich habe eine Lehre gepredigt, die gegen Jesus ist. Ja, es gibt einen Grund, worauf man unterscheiden kann. Aber dieser Grund ist Jesus. Und wenn wir darüber hinaus uns darum bemühen, andere zu blockieren, dann blockieren wir die Arbeit im Reich Gottes. Ich denke, ein großes Beispiel für wie das positiv und konstruktiv abgehen kann, ist die altbekannte Geschichte von den methodistischen Vätern. John und Charles Wesley auf der einen Seite, George Whitfield auf der anderen Seite, und das ist vermutlich die Geschichte, eine der 10 Geschichten, die jeder Prediger einmal in seinem Leben mindestens zitieren wird. Das ist so eine Standardgeschichte, die jeder Prediger kennt. Ja, diese Urväter des Methodismus, große Evangelisten, haben beide, John und George, haben beide tausende Menschen zu Jesus geführt, aber sie haben sich an einer theologischen Frage verstritten. Nämlich der Frage nach der Erwählung und der Verantwortung des Menschen. Wesley hat gesagt, ich beharre auf dem freien Willen des Menschen. George Whitfield hat gesagt, ich beharre darauf, dass Gott mich sturen Sünder bekehrt hat und nicht ich mich selbst bekehrt habe. Beide beharrten auf ihren Standpunkten und konnten deswegen auch nicht miteinander arbeiten, in vielerlei Hinsicht praktisch. Aber beide hatten ein extrem hohes Bild vom anderen. Und eines Tages wurde Whitfield einmal von einem seiner Mitarbeiter gefragt, was er meint, ob wir den Wesley eigentlich mal im Himmel sehen werden. Ja, weil der predigt ja diese andere Lehre, die wir nicht glauben. Und wisst ihr, was Whitfield geantwortet hat? Ich befürchte nein. Denn er wird dem ewigen Thron Gottes so nahe und wir so weit weg sein, dass wir kaum einen Blick von ihm erhaschen werden. Er hat gesehen, dieser Mann tut das Werk Gottes, auch wenn er nicht in jeglicher Erkenntnis richtig ist. Und statt seine Zeit damit zu verbringen, ihn zu blockieren, hat er sich auf das konzentriert, wie er selbst das Reich Gottes voranbringen kann. Und es erinnert mich so stark an einen für mich sehr prägenden Lehrer aus meiner Bibelschulzeit. Der war nicht für mich der größte Theologe, von dem ich die größten theologischen Erkenntnisse gewonnen habe. Aber eine Sache werde ich nie vergessen, die er mich gelehrt hat. Er hat diesen Satz geprägt: Robin, ich will nicht einmal dafür bekannt gewesen sein, wogegen ich alles war, sondern wofür ich eingestanden bin, wofür ich gekämpft habe. Da will ich meine ganze Kraft und meine ganze Zeit hinein investieren, da, dass die Menschen mich für das erinnern, wofür ich gekämpft habe, wofür ich gestanden bin, nicht wogegen ich war. Und glaub mir, es gibt mehr als genug. Vielleicht sogar in den eigenen Reihen hier. Frag dich mal, ob du in der Gemeinde für das bekannt bist, wofür du kämpfst, wofür du einstehst, für das Gute, oder ob du für deine Kritik bekannt bist, die du an anderen ausübst. Oh, ich glaube, wir können uns da alle wiederfinden. Interessant ist aber dann, wie dieser Text weitergeht. Vers 41 wird uns der Umkehrschluss in unserem allerletzten Vers deutlich gemacht. Jesus sagt, nicht nur kümmert euch darum, dass ihr euren Nächsten nicht blockiert, wenn er mich groß macht, er sagt noch das Gegenteil. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Jemand, der im Namen Jesu handelt, der gehört zu ihm. Und Jesus sagt, wer einem von jenen dient, die zu mir gehören, wer einem meiner Jünger dient, und mag es einer der geringsten sein, ihr dürft euch sicher sein, dieser Mensch, dessen Lohn wird nicht ausbleiben. Jesus rekapituliert hier, was er in Matthäus 25 in diesem Gleichnis sagt, wo der Mensch einmal vor den Thron Gottes kommt und Jesus sagt, du hast mir gedient. Und er sagt, wann habe ich das denn gemacht? Und er sagt, als du dich um die Geringsten und die Ärmsten, um die Schwächsten gekümmert hast, da hast du dich um mich gekümmert. Da hast du es mir getan. Und Jesus antwortet dann in Matthäus 25, 34 mit dieser Verheißung. Er sagt, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Jesus sagt, wenn du hier und jetzt darauf bedacht bist, Gott selbst groß zu machen, deinen Nächsten nicht zu blockieren und stattdessen ihm zu dienen, ja ihm mit dem Essentiellen zu versorgen, was er braucht, du darfst dir sicher sein, dein Lohn wird kommen. Dein Lohn wird nicht ausbleiben. Und für mich hier als ein Vertreter des Leitungskreises unserer Gemeinde, ihr Lieben, mir wird da besonders deutlich, ich will nicht dafür bekannt sein, ich will nicht, dass unsere Gemeinde dafür bekannt ist, gegen welche andere Gemeinden wir in München sind, weil sie andere Erkenntnisse haben, weil sie andere Dinge tun. Ich habe klare Überzeugungen und es gibt Gründe, warum ich in der FEG München-Ost gelandet bin und nicht in einer anderen Gemeinde. Aber ich will nicht, ihr Lieben, dass die Menschen uns in München dafür kennen, wogegen wir sind, sondern wofür wir sind, nämlich Jesus und sein Reich. Und wie wunderschön ist es, wenn man uns als solche wahrnimmt, die darauf bedacht sind, anderen Leuten etwas Gutes zu tun, den Geschwistern ein Glas Wasser zu reichen, selbst wenn es einer von diesen schlimmen Charismatikern oder ICF-Menschen oder Landeskirchlern oder Baptisten oder Nicht-Baptisten oder was auch immer ist. Könnt ihr euch das vorstellen, was das für ein Zeugnis ist für unseren Herrn und wie das einmal honoriert wird, wenn wir gerade solchen Leuten dienlich sind? Ich sage das nochmal, das heißt nicht, dass wir jetzt über all diese Lehrfragen nicht mehr streiten oder dass wir unser Profil verlieren und jetzt überall mitmachen. Aber lasst uns doch auch nicht bekannt dafür sein, dass wir überall dagegen sind. Die ersten beiden Lektionen, die Jesus also hier nach seinem zweiten Aufruf oder seiner zweiten Ankündigung gemacht hat, dass er sterben und wieder aufstehen wird, diese beiden Punkte führen uns die Ewigkeit vor Augen und die machen deutlich, wie du jetzt lebst, entscheidet viel in puncto Ewigkeit. Wenn du jetzt bereit bist, klein zu sein, glaub mir, du wirst eines Tages groß heißen. Wenn du jetzt bereit bist, den Kleinsten zu dienen und Gott aufzunehmen, dadurch, glaub mir, Gott wird dich aufnehmen und du wirst für ihn nicht als einer der Kleinsten heißen. Wenn du bereit bist, Jesus groß zu machen, hier auf Erden, dann darfst du dir sicher sein, dass Jesus dich groß machen wird in Ewigkeit, wenn du bereit bist, dich auf das zu konzentrieren, was ihn verherrlicht und deinem Nächsten dabei zu dienen, dann wirst du erfahren, wie Jesus seine Verheißungen wahr macht, dass er dich mit einem jeden Segen, den er in seinen himmlischen Örtern hat, überschütten wird. Ich hoffe, das richtet uns aus. Und zwar auf unseren Herrn und nicht mehr auf unser Ego. Amen.